Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Und ich begrüße ihn, den Korrespondenten der guten Laune, meinen kleinen Türkimann, Özcan Kosa. Wie geht es dir?
Mir geht's gut und dir geht's schlecht. Ja, das Leben ist so hart. Das Leben ist so hart. Was geht ab, Alter?
Ey, uns wurde ja vorgeworfen, dass wir zu viel Werbung in diesem Podcast machen. Jetzt müssen wir aber heute mal mit einer Werbung starten, damit die Leute dann nachher auch nicht wieder rumnörgeln und sagen, das haben wir ja gar nicht gewusst. Ja. Warum habt ihr das nie gesagt? Özcan, was machen du und ich diesen Herbst?
Basti und ich sind endlich auf Tour, Alter. Wir haben 3 Tourstops mit Bratwurst und Baklava live. Und wir sind in Stuttgart.
Am 7. Oktober.
Hamburg.
Am 4. In Hamburg sind wir nicht, Özcan.
Achso. Scheiße. Wo sind
wir? Sehr gut. Wir kommen wahrscheinlich auch noch nach Hamburg in der Zukunft, aber es wird 2027 werden, weil wir 26 keine Termine mehr gekriegt haben, wo wir beide Zeit haben. Wir werden noch in Ruhrpott und nach Hamburg kommen, aber wir kommen jetzt erstmal am 7.10. nach Stuttgart, am 4.11. nach Berlin und am 24.11. nach München.
Und ja, die Tickets genau, das
sind
wollte
jetzt
ich sagen,
im Vorverkauf.
Alter.
Die sind jetzt im Vorverkauf auf Ticketmaster. Exklusiv auf Ticketmaster könnt ihr draufgehen, ist ein schneller Klick. Und dann nehmt ihr euch schöne Tickets mit. Ich glaube sogar mit Sitzplatzreservierung in Stuttgart und München, sodass ihr genau wisst, wo euer kleiner Popo hinzusetzen ist.
Ja, es tut mir leid, ich bin einfach so müde. Ich bin gerade in Köln. Ich bin im Savoy Hotel. Ich habe meine Lichter vergessen für die Kameraaufnahme. Ich sehe richtig alt aus, aber es hat nichts mit den Lichtern zu tun. Aber ich bin hier jetzt direkt am Fenster. Bro, ich bin heute richtig müde.
Du bist müde? Aber ja. du bist doch ein Leistungsträger, du bist doch ein Powermann. Ich war gerade schon im Gym eine Stunde, um diesen Körper zu formen, verstehst du?
Oh, du bist eine Maschine, Alter.
Ich bin einfach eine abartige Maschine. Das ist richtig erbärmlich. Ich habe mich gefilmt, wie ich Sit-Up mache und mache dabei ein Geräusch, wie so ein Sack, auf den man drauftritt. Aber so,
Das
ist nicht gut, das ist nicht gut. Es ist einfach, welche mein körperlicher Verfall ist.
Penispresse?
Ich habe meinen Penis 160 Kilogramm gehoben. Ja. Dann habe ich was für meinen Brazilian Booty gemacht, natürlich. Mhm. Ich war letztens bei einem Physiotherapeuten wegen meinem kaputten Knie und dann sagte er, ich wäre Körpertyp Kastanienmännchen. Und das tat mir wirklich ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. Du weißt, was Kastanienmännchen sind. Ne?
Kastanienmännchen heißt einfach dick. Und die Arme, die Extremitäten alle dünn. Ja.
Genau das. Ja. Und dann hat meine Frau, die ja nicht Deutsche ist, hat gefragt, was heißt Kastanienmännchen? Da habe ich ein Bild davon gezeigt. Jetzt nennt sie mich seit 2 Wochen Kastanienmännchen. Weil die Beschreibung wirklich gut ist. Also ich habe einfach diese Plauze und links und rechts kommen einfach wie so kleine Streichhölzer oder wie so Zahnstocher kommen einfach meine Gliedmaßen aus meinem Körper raus. Das ist richtig erbärmlich.
Bei mir ist ja so, ich war ja vor ein paar Wochen im Krankenhaus, weil es mir nicht so gut ging. Da habe ich aber wirklich vergessen, so ein Bild aus dem Krankenhaus zu posten. Kennst du das?
Wie nicht eins, wo du dann so ein bisschen mitleidheischendes Internetbild, wo die Leute dann drüber schreiben, gute Besserung, Bruder, wir glauben an dich.
Genau. Und dann gucke ich so ins, sag dann zu der Person, die das so aufnimmt, warte, mach nochmal. Mach nochmal von hier und dann liege ich so dran und wahrscheinlich noch so, keine Ahnung, mit einer Infusion, Kochsalzlösung, weißt du, wo jetzt gar nicht so Ding ist und dann so, hey Leute, ich wollte euch drüber informieren, mir geht's gut. Als ob irgendjemand gefragt hat in dem Moment,
keiner hat's mitbekommen. Hey, ich will nur, dass ihr Bescheid wisst, mir geht's gut und dann so, ja, cool für dich. Ja. Wir freuen uns für dich. Das ist ja bei Influencern ganz wichtig, dass es denen gut geht und wenn es denen nicht gut geht, dann weinen die in der Kamera. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer, ich weiß nicht, wie die heißt, die hat sich Grübchen machen lassen in die Wangen.
Oh, also, ja. Und die Brenda ist das. Das ist die Brenda.
Die Brenda. Und Brenda hat Grübchen in die Wangen machen lassen und hat dann auch erzählt, dass sie dafür einen Rabattcode und so am Start hat. Und dann war das Ergebnis, dass sie einfach 2 Löcher hatte, links und rechts in der Backe.
Ja. Und also es hat sich entzündet.
Und dann hat es sich entzündet, dann musste sie ins Krankenhaus, weil sie vereiterte. Also ich meine, es gibt so Schönheits-OP, wo ich sage, ja, okay, weißt du, Haarverpflanzung oder Fettabsaugung oder so. Aber
oder
dann gibt's
Nasen-OP,
so Sachen.
Ja, aber so,
Nasen-OP, vollkommen okay. Aber Grübchen machen lassen? Warum sollte man das überhaupt? Also, was heißt Grübchen? Dass man da so Löcher hat oder was?
Genau, also wenn man Grübchen so lächelt, dass so dass sich da so Grüppchen bilden, ja.
Habe ich das? Lass mal gucken. Ich habe auf jeden Fall einfach wieder stabil rosa Zeher und sehe aus, als hätte mir einer mit der Schrotflinte in die Fresse geschossen. Es geht nicht weg. Wenn ihr große rosa Zeher-Tipps habt, dann schreibt mal an info@bastianbiedendorfer.de. Ich wäre sehr dankbar.
Warte mal. Bei mir ist so, wenn ich mir Grüppchen machen würde, würden die Leute sagen so, hey, du bist hässlich, aber du hast jetzt Grüppchen.
Du hast Grüppchen. Da fällt einem noch was auf. Du hast wirklich schöne Grüppchen. Bro. Und die hat dann ein Video aus dem Krankenhaus gepostet, wo sie mit so einem Tropf so durchs Bild geht und darunter geschrieben, ey, aber damit ihr es nicht vergesst, damit es euch besser geht als mehr, hier der Rabattcode für, ich weiß nicht, Holy Iced Tea oder so. Das finde ich super.
Das ist so hart, Alter.
Dass man das noch miteinander verbinden kann, weißt du, dass man, während man die Antibiotikatherapie bekommt, kann man noch einen kleinen Werbepartnerschaft, kann man mit reinbringen.
Ich habe, weißt du, das Ding ist, wenn man jetzt zum im Podcast jetzt über Wochen sagt, hey, ich werde bald am Knie operiert, bla bla blub blub, keine Ahnung, weißt du, und dann ein Video postet und sagt so, ey, ich bin gerade aus der OP raus und Leute, alles cool, weißt du, dann verstehe ich das. Oder wenn man weiß, dass eine schwere OP ansteht, aber weißt du, so, manche haben einfach so Unterzuckerung oder so wie ich, mir ging's einfach nicht gut, Digga, ich hatte einfach Bauchschmerzen und dann war ich dort halt und lag halt im Krankenhaus, aber jetzt auch nur 3-4 Stunden, weißt du? Und aber da hätte das ich ein Foto machen können. Ich hätte aber.
Du warst eher in Notaufnahme, war das? Also du warst nicht stationär.
Ja, eher Notaufnahme,
oder?
Genau. Und dann, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe ja danach so einen Ganzkörper-Check-up gemacht, Basti, so MRT, das hatte ich dir erzählt, so MRT, Schädel, CT, Lunge, alle Organe nochmal MRT und so ein riesen Blutbild. Und ich musste komplett umstellen, Alter. Also was? Die Werte,
du
also
jetzt?
Bitte, ja, ich vape jetzt noch mehr.
Aber das Gesunde, aber das gute Vaping.
Das gute Vape, das sind diese Vollkorn Vapes.
Vollkorn, das ist, genau, mit
Hafer,
den besten aus
Hafer, Dinkel und
aus der
Acai.
Milch. Genau, wie früher Acai, aus der Milchschnitte, das Beste aus der Milch und Honig. Ja, genau, das ist in den Vapes
das
drin.
Das Beste. Nee, und ich habe jetzt umgestellt, Alter, und also das wurde mir, weil mein Cholesterin war over the top, also es war schon über der Grenze, deutlich über der Grenze. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja medizinisch dick, jetzt auch eingestuft. Also stand drauf, ich tendiere zum metabolischen Syndrom, also Diabetes, Bluthochdruck etc.
Das ist immer nicht schön, wenn man sowas lesen muss.
Ja, das war echt nicht cool, Digga, weil ich ja eigentlich gedacht habe, ich bin Iron Man oder Iron Man.
Iron Man.
Mit voll bei Marvel.
Joghurt-Drinks, Alter. Der, so die türkische
kommt
Version,
und
ist mega.
Sprüht so Iron aus seinen Händen, so, weißt du, wie Spider-Man, aber so Iron. Und dann so immer in den Mund. Der so, wenn so ein Bösewicht, der trinkt dann Iron und sagt, okay, ist alles wieder gut. Und dann kommt Döner-Man einfach und schlägt ihm noch so ein Fleischspieß gegen den Kopf.
Ja, Iron Man, Alter.
Iron Man, Alter.
Warum gibt's das noch nicht? Warum gibt's noch
gibt
nicht
es, ne, doch,
eine
das
Iron
gibt
Man
Iron
Verarsche
Man, oder?
Mit einem Iron Man? Das muss
es
doch
gibt
geben.
Bestimmt Iron Man. Google das mal bitte. Ey, also es kann jetzt nicht sein, dass ich das erste, dass ich der erste war, der drauf gekommen ist. Auf jeden
also
Fall
wenn,
gibt's Iron
dann
Man.
Heute noch stimmen, also heute noch schützen lassen, sofort beim Patent anrufen. Iron Man. Und weißt du, wer Iron Man ist? Eco Fresh ist Iron Man.
Siehst du? Der hat doch eine Iron Sorte rausgebracht. Guck, ja, es gibt Iron Man. Hab ich doch.
Bei Müller. Das ist doch schön, dass er bei einem politisch so unbedenklichen und sympathischen Mann wie den Müller-Konzern, die sind total für Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund. Da ist Müller, also, das ist wirklich eine gute Idee, bei genau den Iron Man rauszubringen.
Das ist jetzt, glaube ich, sogar gerichtlich, das ist jetzt gerichtlich, glaube ich, festgelegt, gell? Dass man,
man darf jetzt sagen, dass sie die AfD unterstützt. Oder dass Heiner Müller, oder wie heißt er? Ich weiß nicht, der Müller-Chef, dass der die AfD unterstützt.
Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe ein paar Sachen umgestellt, Bro. Also ich muss jetzt, also der Arzt hatte mir vorgegeben, oder der Kardio, es war ja Neurochirurgie, der Neurochirurg und ein Kardiologe, beides Profs, die mich da gecheckt haben. Und ich habe komplett, ich muss mediterrane Küche, Kohlenhydrate, also wirklich maximal reduzieren bis komplett weglassen. Digga, weil ich irgendwie so eine Enzymstörung habe, die dann so, wenn ich Kohlenhydrate esse, tendiere ich dazu gleich, das wird sofort zu fett. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bro, ich habe Kohlenhydrate weggelassen.
Du bist ja
weggelassen.
Jetzt nicht ernsthaft Adipositas, Übergewicht.
Nein,
du
aber hast ich habe viszerales.
Sein, aber sonst
nee, ich habe Zwischenorganfett auch gehabt, so. Weißt du?
Okay.
Und so irgendwie keine. Bruder, ich habe Kohlenhydrate jetzt weggelassen seit 2 Wochen. Also wenn dann ganz wenig. Also das ist jetzt erstmal für alle, die das hören. Das ist nur für mich. Es ist für niemand anderen. Das hat mir der Kardiologe und der Arzt, und ich habe ja selber mal Sportschule und so gemacht und habe ja auch noch nach 20 Jahren irgendwie noch ein dummes Halbwissen. Aber Bruder, das ist echt krass, was sich verändert hat. Ich habe so eine Fettverbrennung gerade. Also meine Fettreserven, die schmelzen einfach dahin.
Wirklich?
Das ist
durch
echt,
die mediterrane Ernährung?
Ja, nicht mediterran. Also ja, ich versuche halt so, also viel Fisch, sehr viel Gemüse. Obst soll ich auch weglassen. Dann gucke ich auch, dass ich so immer nur 12 Stunden esse oder nur, also ich 12 Stunden habe ich angefangen, jetzt bin ich schon bei so 8 bis 6 Stunden, weißt du, in so einem Zeitfenster. Ich glaube, das heißt
Intermediales Fasten.
Fasten, genau. Bro, das ist echt krass. Ey, weißt du, wie ich einschlafe, Basti, seitdem ich keine Kohlenhydrate mehr esse? Ich leg mich hin, zack, Augen zu, weg. Ich wach morgens auf. Ich so, okay, ich gehe jetzt gleich, keine Ahnung, Steine aus dem Steinbruch raustragen.
Aber, also du bist Körper einfach voller Energie, super, willst du sagen. Du bist ja aufgeladen.
Ich habe trotzdem noch eine große Nase. Ich habe Haarausfall also so.
Aber was fällt denn alles unter Kohlenhydrate? Klar, Nudeln, Brot.
Nudeln, Reis,
Kartoffeln.
Reis.
Ja, so alles, was lecker ist eigentlich so.
Ja, man sagt jetzt zum Beispiel auch so, Kartoffeln sind ja auch so langkettige Kohlenhydrate, weißt du, weil die halt auch viel Stärke enthalten. Oder Vollkorn, das sind komplexere Kohlenhydrate, die dich länger so, Weißbrot, Digga, ist einfach Zucker. Muss dir vorstellen. Das ist so, eigentlich ist das so ganz einfache Kohlenhydratketten. Deswegen, wenn du Weißbrot lange kaust, dann wird es süß im Mund.
Mhm.
Weißt du, weil das ja am Ende auch Zucker ist. Und die Kohlenhydratverdauung beginnt ja schon im Mund so ganz leicht, weißt du?
Okay.
Aber
was isst du dann? Ein leichtes Hähnchengericht am Mittag mit ein
Bro,
bisschen gebratenem Paprika.
Ich esse sehr viel, extrem viel Gemüse so. Also so Salat mit Hähnchenbrust oder Feta-Käse oder sag du es mir. Gestern war ich beim Asiaten, dann haben die mir so eine Gemüsepfanne gemacht, dann viel Fisch.
Ohne Reis?
Ohne Reis, Digga. Ohne Reis, ohne Nudeln. Und mir tut das so gut. Also hey, es schmeckt trotzdem noch geil, Alter. Also ich Frühstück oder was ich auch gerne esse, ist Skier mit Heidelbeeren. Weil Heidelbeeren und Himbeeren haben irgendwie sehr wenig Eigenzucker und gute Antioxidantien. Aber bei mir wirkt es halt. Ich bin echt überrascht.
Alter,
ich habe auch
du bist Fitnessgroßer jetzt. Ist ja Wahnsinn.
Nein, überhaupt nicht, Digga. Ich habe ja auch an Muskulatur abgenommen, weißt du, weil ich habe ja eine Zeit lang, mir ging es ja überhaupt nicht gut, Alter. Da waren die Blutwerte waren da auch im Krankenhaus damals nicht so gut, aber seitdem ich das mache, ich fühle mich echt gut. Und ich trinke sehr viel Wasser. Weißt du?
Das ist, glaube ich, gut. Das soll man auf jeden Fall machen. Immer ordentlich hydriert bleiben. Dieses intermediiert Fasten, da beneide ich Leute drum, wenn die das können. Das ist ja in unserem Job so richtig scheiße, weil man das ja irgendwie, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kann vorm Auftritt gar nichts mehr essen und dann irgendwie ab 16 Uhr gar nichts mehr essen, dann habe ich abends die Energie nicht. Das ist halt auch doof. Was das Allerbeste sein soll, also das habe ich letztens ungefähr 35 Experten drüber reden hören, weil der Algorithmus stellt sich ja immer drauf ein. Eine Zeit lang hatte ich nur Kraken, dann hatte ich dicke Frauen, die mit ihren Brüsten Melonen kaputt hauen. Jetzt habe ich immer so Food-Influencer. Und dann hat einer erzählt, das Allerwichtigste.
Ein Bastard.
Das war. Ich hatte wirklich wochenlang hatte ich Videos von dicken Frauen, die mit ihren Brüsten Melonen kaputt hauen. Und das, ich
warum
weiß,
sagst du dicke Frauen? Warum sagst du nicht einfach Frauen, die mit ihren Brüsten...
Voluminöse Rubens-Schönheiten, die mit ihren Brüsten...
Ja, aber das hat ja nichts... Ja, aber das ist in deinem Auge jetzt so. Aber
nee,
du kannst einfach sagen, Frauen,
im Auge
die mit ihren
des Ernährungsmediziners also schon, wie dicke Frauen, die mit ihren Brüsten...
Du bist ein Bastard,
aber das ist ja toll, wenn man das kann, weißt du? Stell mal vor, wenn deine Brüste faktisch eine Waffe sind, weil du die benutzen kannst, die könnte theoretisch dich... Also eine von diesen Frauen, die so eine Melone durchgehauen hat, könnte mit ihrer Brust dich in der Mitte durchhauen. Du würdest so vor ihr stehen, die würde dich einfach halbieren mit der Brust. So bam.
Aber überleg mal, das ist deine Frau, ihr habt so Streit und dann liegst du im Bett und die haut dir einfach die Brust,
richtig die Huppe ins Gesicht.
Digga, da hast du Schädelbasisbruch einfach.
Ey, klassische Huppenschelle.
Also dann dein Stammhirn, das trennt sich vom Großhirn, Alter. Das ist dann einfach so, klack.
Stell dir mal vor, muss der Pathologe dann, wenn deine Leiche untersucht wird, findet der dann so einen Nippelabdruck in deinem Gesicht, weil sie dir das da durchgezogen hat? Das wäre natürlich auch gut.
Ich weiß
und dann
nicht.
Gehen sie so durchs Haus und suchen so, weißt du, wie in so schlechten Murder Mysteries, suchen sie deinen Gegenstand, wie die Kopfverletzung zustande kam, so ein Schürhaken oder so ein Mikrofonständer und so. Nachher finden sie raus, es sind einfach die riesigen Hupen von der Ehefrau, mit denen sie superhupen, super.
Und dann so vor Gericht, weißt du, so wie bei O.J. Simpson, so wenn er so Handschuhe anzieht, dann muss sie so
die Hupe.
Oh nein.
You must acquit when it doesn't fit, war glaube ich damals der Spruch von dem Anwalt. Du musst dir ja vorstellen, O.J. Simpson ist nur freigesprochen worden am Ende, weil ihm dieser Handschuh nicht gepasst hat. Und er hat ihm, das stimmt, also wenn man sich die Videoaufnahmen, für die gar nicht wissen, wovon wir reden, 1994, 95, 96, hat der sehr, sehr, sehr bekannte amerikanische Footballspieler O.J. Simpson vermutlich seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren neuen Freund, Liebhaber umgebracht, ist dann vor der Polizei geflohen, war mit Blut besudelt, als sie ihn aufgegriffen haben und man hat am Tatort Handschuhe gefunden. Und am Ende eines sehr langen, medienreichen Prozesses ist er nur freigesprochen worden, weil der sehr, sehr, sehr gute Anwalt, den er hatte, ihn rausgeboxt hat mit unter anderem der Argumentation, wenn diese Handschuhe nicht passen, kann er der Mörder nicht gewesen sein. Was natürlich irgendwie Quatsch ist. Dann hat er halt spacke Handschuhe angehabt, während er seine Ex-Frau umgebracht hat.
Weißt du, wer der Anwalt war?
Der ist mittlerweile gestorben.
Ich glaube, das ist doch einer von den Kardashian ihr Vater gewesen, oder?
Einer der vom Verteidigungsteam war der Vater, Robert Kardashian, der Vater von Kim Kardashian. Aber der Hauptanwalt war ein schwarzer, sehr, sehr bekannter amerikanischer Anwalt. Und der war so als Spin-Doktor bekannt, also als jemand, der in der Lage ist. In Amerika ist ja Gericht sehr viel mehr Show als bei uns und sehr viel mehr Geschworenen beeinflussen und so. Das gibt's ja alles bei uns in der Art und Weise nicht.
Ja.
Und der war halt fantastischer Spin-Doktor, also jemand, der in der Lage war, Geschichten umzudrehen. Und halt auch Leute, warte, ich guck mal ganz kurz nach, wie er hieß. Johnny Cochran war der. Ist mittlerweile verschoben. Johnny Cochran. Der hat ihn da rausgeholt. Und nachher ist OJ dann doch noch im Knast gelandet für, ich glaube, fast 10 Jahre oder so. Also auf jeden Fall relativ lang, weil er jemanden, der ihn irgendwie beschissen hatte, um irgendwelche Trophäen, der hat ja so seine Ringe und so vom Super Bowl gehabt, den hat er mit einer Waffe irgendwie in seinem Hotelzimmer überfallen, hat sein Geld zurückgeholt. Und deswegen ist er dann doch noch im Knast gelandet, OJ.
Ja. Aber jetzt wolltest du eigentlich was über Intermediate Fasting sagen, weil dein Algorithmus...
Das ist erstaunlich, wie ich da hingekommen bin. Eigentlich wollte ich was über Frauen mit Melonen sagen, aber dann kam ich auf Intermediate Fasting. Also, was ich gesehen habe, nicht nur Intermediate Fasting, sondern was das allerbeste sein soll, überhaupt, ist 2 oder 3 Tage komplettes Wasserfasten. Manche sagen sogar eine Woche.
Ja, das ist aber sehr, sehr... Ja, das ist halt, um mal komplett zu entgiften, sagen viele. Aber ja, also bei mir hat das jetzt gewirkt, es hat echt gut getan und ich merke, aber hey, die ersten 2-3 Tage, Digga, Gott, Bro, was für Bauchschmerzen ich hatte. Also,
ja, weil der Körper
sorry,
will
halt
das
so
haben,
sag,
was er immer kriegt, ne?
Ja, und ich hatte richtige Scheißerei, Alter.
Also richtig?
Ja, also richtig übel, Mann. Also das war richtig schlimm, sorry, wenn ich das so sage, Leute. Aber mein Magen-Darm-Trakt ist komplett durchgedreht und dann, zack, auf einmal, perfekt. Dann ging es mir super, Alter. Also diese Umstellung war halt richtig heftig, weil so wie du sagst, ey, ich hab immer mal gerne Brot, Alter. Ich bin Typ, ich esse zu Nudeln Brot, weißt du? Aber mein Körper hat halt diesen Stoffwechsel nicht mehr und die haben halt so diese Sachen rausgefunden, noch durch diese Bluttests, dass halt so enzymatisch ein paar Sachen bei mir jetzt nicht so sind, wie das bei jedem ist. Und wenn ich das weglasse, dass es besser für mich ist. Mir geht's gut. Eigentlich wollte ich nur sagen, hey, mir geht's gut, Alter.
Mir geht's gut. Es war ein wirklich langes, dir geht's gut und das ist auch echt schön. Der Kevin James, der Darsteller von Doug aus King of Queens, der hat letztens im Interview gesagt, dass er, glaube ich, 40 Tage dieses Wasserfasten gemacht hat. Oder 25 oder so. Also auf jeden Fall eine absurde Zahl an Tagen. Hat er nicht, wow, keine Nahrung zu sich genommen. Hat halt auch irgendwie 60, 70 Pfund verloren. Der war ja auch sehr kräftig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich habe in meinem Leben 2 Darmspiegelungen gehabt und davor darfst du ja einen Tag nichts essen. Und da musst du so eine eklige Scheiße trinken. So 1 Liter. Früher waren es, glaube ich, sogar 3 Liter. Mittlerweile ist es 1 Liter von so einem Getränk. Und das spült deinen Darm aus. Und du kriegst im weitesten Sinne Durchfall, also ist wie so ein Einlauf, ne? Du kackst dich halt leer, damit am nächsten Tag der Onkel Doktor richtig schön in den Tunnel reingucken kann, so.
Okay.
Ne? Das Zeug schmeckt komplett wie Arsch. Also es schmeckt einfach, als wenn man Varus Arsch leer lecken würde. Das ist absolut widerlich und du musst es relativ schnell trinken. Du
willst, woher weißt du, wie ein Varus Arsch schmeckt?
Das ist das neben den Melonen und den Brüsten, was ich als weitere, bitte kein Kingshaming in diesem Podcast. Jedenfalls, es schmeckt absolut widerlich. Und dann kackt man sich einen Tag leer wie so ein Hengst. Und das Ding ist, du darfst halt 24 Stunden nichts essen. Und das ist jedes Mal der absolute Krampf für mich gewesen. Also ich bin totaler Snacker, ich bin totaler, ach, hier noch ein bisschen, ein paar Chipsies, guck mal, ein Stück Schokolade, Joghurt könnte ich noch essen. So dieses 24, das klingt total erbärmlich, wenn du drüber nachdenkst, weil der menschliche Körper ist problemlos in der Lage, eine Woche ohne Nahrung auszukommen. Aber wenn ich 24 Stunden nichts esse, Stimmung scheiße, mir ist kalt, ich krieg Kopfschmerzen.
Ja, das ist ja auch, Bro, weil guck mal, die Energiebereitstellung des Körpers ist ja so evolutionär. Du hast das ja schon, weißt du, schnell, also erstmal schnelle Energiebereitstellung. Ich glaube, Adenosin, Triphosphat oder es gibt noch eins, was noch schneller ist. Dann schwenkt er um auf noch etwas anderes. Dann kommen Kohlenhydrate und dann am Ende kommen ja Fette. Und das ist halt etwas, was sehr lange dauert, bis der Körper sagt, okay, ich habe alles aufgebraucht. Also oder sagt, ich habe von den Fettzellen immer sehr wenig abgebaut oder wirklich fast gar nichts. Und dann das zu aktivieren, dauert halt lange. Aber wenn du so Wasserfasten machst, boah, da muss man aber echt mit dem Arzt reden, Alter. Also ich glaube so, also bevor man...
Ja, das darfst du nicht mal eben so spontan machen.
Nein, auf gar keinen Fall, weil ich glaube, das ist bei jedem Menschen anders, Alter. Und das wäre jetzt echt gefährlich, wenn man jetzt... weil ich weiß, ich gucke auch sehr gerne Spezialisten-Videos da an, die Ärzte. Inzwischen ist ja auch Mode geworden, dass jeder, der ein Stethoskop, die Leute studieren Medizin, 2. Semester, haben schon TikTok-Account mit 3 Millionen Followern und können es gar nicht abwarten, dir zu sagen, was gut ist und was schlecht ist. Aber ich glaube,
wobei man, was du gerade sagtest, ja völlig richtig, der Mensch ist evolutionär. Also wir modernen Menschen, die einen Kühlschrank in der Wohnung haben und 24 Stunden Zugang zu Nahrung, dass darauf, ich meine, der menschliche Körper, der moderne Mensch existiert erst seit ein paar 10.000 Jahren. Das heißt, wir haben uns evolutionär überhaupt noch nicht an unsere Zivilisation angepasst. Dementsprechend ist unser Körper gar nicht darauf ausgelegt, dass wir 24 Stunden am Tag theoretisch essen können.
Absolut.
Und unsere Vorfahren, die auf der Steppe gelebt haben, die haben manchmal 3-4 Tage nichts gegessen oder halt wirklich nur das Mindeste, ein paar Beeren oder irgendwelche Wurzeln, bevor sie dann mal wieder irgendwas Kalorienreiches bekommen haben.
Stopp. Und das war ja nur im Sommer.
Stopp.
Und Frühling. Also im Winter, Digga.
Ja, Winter war richtig scheiße.
Ja. Also da hast du... das hat mir auch mein Papa erzählt, also so aus seiner wirklich Kindheit, die haben ja auf dem Dorf gelebt und da war es halt so, dass du Turschu gemacht hast, also Gemüse eingelegt hast, Kohl und Tomaten und alles mögliche irgendwie, was man, Peperoni, was man irgendwie einlegen kann in Salzlake und dann wurde das halt aufgekocht und Fleisch gab es einmal die Woche und du hast dich halt die ganze Zeit bewegt, also... Das, du hast 100 Millionen % recht, Alter. Also, wir waren ja nicht drauf, du hast gejagt, Alter, dann hast ein Tier erlegt, dann hat man das auch nicht von morgens bis abends gegessen, sondern halt, dann gab's einmal, das Fleisch wurde ja schlecht. Ich glaube,
man konnte es nicht haltbar machen, ne? Also pökeln und kühlen und so kam erst viel später.
Viel später,
in der
oder?
Steinzeit, die Leute, klar, man konnte es teilweise vielleicht trocknen, aber 99% der Sachen, die du hattest, außer die waren halt haltbar, wie irgendwelche Wurzeln, sind einfach direkt verdorben. Und ja, deswegen musstest du alles entweder direkt zu dir nehmen oder irgendwie haltbar machen. Das war erst einer der großen Schritte, wo die Menschheit langlebiger wurde und wo auch, sagen wir mal, Zivilisationen sich vergrößert haben, als Menschen es geschafft haben, Nahrungsmittel länger haltbar zu machen. Mhm. Und heute sind wir ja daran gewöhnt mit der Kühltruhe, dass wir faktisch immer eine TK-Pizza auspacken können. Damals war es halt ganz anders. Es gibt eine sehr coole Doku, wo sie eine Familie, eine ganz normale deutsche Familie mit zwei Kids, in so ein Haus irgendwo im Allgäu gesperrt haben. Also schön in Bergen, richtig schön mit Wiesen drumherum. Und die sollten ein Jahr unter Kamerabeobachtung dort leben, wie man vor, ich glaube, mit Spätmittelalter so irgendwie 1400, 1500 oder so gelebt hat. Also kein Strom, kein fließend Wasser, kein Kühlschrank, kein Internet, natürlich gar nichts, ne? Und die Doku ist, vor 10 Jahren lief die ungefähr, die war super, weil du wirklich Mitgefühl bekommen hast für alle Menschen, die vor uns gelebt haben. Weil die waren richtig cool, die Leute, die haben sich auch super um ihre Kids gekümmert, aber allein, also die wussten irgendwie, der Mann war so, keine Ahnung, auch Biologe, der wusste schon so einigermaßen, was er zu tun hat, aber die zum Beispiel das, was dein Papa gesagt hat, Kohl einmachen, die mussten halt einfach, weil die 6 Monate da oben in den Bergen im Schnee eingeschlossen waren, in dieser kleinen Hütte, mussten die halt für 6 Monate Kohl klar machen und das auch jeden Tag essen. Die hatten nichts anderes.
Ja.
Und dann haben die einfach 4, 5, 6 Monate lang Kohl und ein paar Kartoffeln oder so gegessen. Mhm. Und die waren völlig, plus halt dunkel die ganze Zeit. Du hast abends kein Licht mehr. Du kannst außer lesen eigentlich nichts machen, weil Fernsehen, Laptop, Internet, Handy, Social Media gibt's alles nicht. Boah, Alter, die Leute haben früher richtig hart gelebt, so, wo du denkst, das ist natürlich einfach, wie haben die das überhaupt hingekriegt? Ich war ja letzte Woche noch, sorry.
Nee, auch Salz, also Salz gab's ja nicht an jeder Ecke. Weißt du? Also wenn du am Meer gelebt hast, hattest du Salz, oder wenn irgendwo Salzvorkommen unter der Erde, aber Digga, vor 1000 Jahren, wo wusstest du, wo was ist? Und dass man da erst Pökel nennt man das, Basti, oder? Auch so Pökel, Schinken, also so ein Serrano-Schinken ist ja für uns jetzt so eine Delikatesse, aber ich glaube, damals war das so surviving the game, Alter. Weißt du?
Ich dann weiß hast nicht, du das halt. Da hat man halt alles versucht, irgendwie haltbar zu machen, ja.
Haltbar zu machen, ja. Also meine Eltern haben so Herz, Hähnchenherz und so Sachen, und ich war so, innere Organe, ich so, aber mein Vater hat gesagt, Olum, wir haben. Wenn du ein Tier geschlachtet hast, dann hast du halt alles verwertet. Da gab's nicht, oh nee, das mag ich nicht. Dann hast du halt die Leber gegessen, die oder halt aus dem Darm irgendwas gemacht, und die Haut hast du benutzt. Also es war halt komplett, wurde das Tier verwertet. Und dann haben mehrere Leute zusammen halt geschlachtet und das verwertet. Das ist schon heavy, Mann. Also,
ist aber eigentlich auch gut, ein Tier ganz zu verwerten. Weißt du, diese Wegwerfgesellschaft von heute, wo dann irgendwie 50% von einem Tier maximal zu Tierfutter, Hundefutter werden oder so, ist ja eigentlich auch Quatsch. Also du kannst ja alles essen. So, klar, ich würde jetzt nicht unbedingt die Augen oder die Eier essen, aber so, also Innereien kann man ja problemlos zu sich nehmen. So.
Ja.
Ich mag es leider auch nicht, weil ich bin auch ohne aufgewachsen.
Leber und so, Mordok. Ich habe schon so oft versucht, also viele lieben das. Ich habe so wirklich oft versucht, aber ich weiß nicht, bei mir ist das so dieser Geruch, wahrscheinlich aus der Kindheit irgendwie, dass ich da so eine Abneigung zu inneren Organen habe, kann ich irgendwie.
Weißt du, welches Tier, was heute eine totale Delikatesse war, vor ungefähr, ich glaube 100 Jahren, ein absolutes Wegwerfprodukt war, was man so gesehen überall, also zumindest in den Regionen, wo das vorkam, überall kaufen konnte und was nichts gekostet hat?
Ein Tier, welches Tier oder?
Ja, ein Tier. Also ein Tier, was wir heute auch essen, aber was heute eine absolute Delikatesse ist. Ist nicht so leicht. Soll ich sagen?
Also vielleicht Wachtel?
Nee, Hummer. Es gab früher ein Überangebot an Hummern. Hummern, besonders wenn man an so amerikanische Nordküste und so gelebt hat, da waren Hummer Wegwerfprodukte. Da hat man die wie Hühnchen faktisch herangeschafft. Also gibt's ganz viele Berichte drüber. Heute ist ja ein Hummer richtig teuer, weil wir die halt auch leer gefischt haben und weil die lange Reproduktionszeiträume haben. Hummer braucht lange, bis er groß wird. Hummer gehören auch angeblich zu den Tieren, die unsterblich sind. Also deren Lebenszeit ist nicht dadurch begrenzt, dass irgendwann ihr Kreislauf zusammenbricht. Oder ihr. Ja,
echt?
Hummer sind eigentlich unsterblich, sterben nur daran, das sind ja Krustentiere und die müssen sich ja häuten. Und dieser Häutungsprozess gibt ja dann irgendwann den Moment, wo sich ein Hummer halt so gesehen aus seiner alten Schale rauspellt und dann für eine kurze Zeit so richtig verletzlich ist, wie der so aus Wachs aussieht. Und in dieser Zeit, der Häutungsprozess ist für den Hummer so anstrengend, dass er den irgendwann nicht mehr vollbringen kann. Und dann sterben die halt. Aber die sterben nicht an natürlichem Altern oder sowas. Das ist bei Hummern, also die haben irgendeine Art von Reproduktionsgen oder Reaktivierungsgen, dass sie nicht klassisch altern, so wie andere Lebewesen. Wir Menschen haben ja einfach eine Uhr, die man nicht zurückstellen kann. So, weißt du, unsere Uhr, es läuft einfach. Ab dem Moment, wo wir geboren sind, altern wir. Und wir haben eine Maximallebenszeit. Ich glaube, die älteste Frau, die je gelebt hat, Jean Calment, die ist irgendwie 124 geworden. Und das ist halt schon mega extrem. Also die meisten von uns 60, 70, 80. So.
Mhm.
Ist das was dich beschäftigt, Altern? Weil mich beschäftigt es total seit ein paar Jahren. Also es ist wirklich was, jetzt nicht im Sinne von, dass ich jetzt Anti-Aging-Cremes benutze, das würde ich mit meiner blöden Fresse würde das auch nicht helfen. Aber das Thema grundsätzlich, dass ich jetzt so spüre, Alter, es ist Halbzeit jetzt so. Wenn ich einigermaßen okay durchkomme bei der Nummer, das heißt 80 Jahre alt werde, was so das Durchschnittsalter eines mitteleuropäischen Mannes ist, irgendwie 79 oder so, dann habe ich jetzt schon die Hälfte rum.
Also, ich würde lügen, würde ich nein sagen. Natürlich beschäftigt mich das. Natürlich, Bro, ich krieg weiße Haare auf der Brust. Weißt du, also.
Am Sack, Alter. Das ist, am Sack
sind ja, die Mann, ja, also, das sind ja so, weißt du, wenn man da hier mal ein paar graue Haare, ja, meine Schläfen sind ja komplett grau inzwischen.
Aber dir steht das. Dir steht das gut.
Ich mag das auch, Bro. Also, nein, ich mag, also, ich wehre mich nicht gegen das Altern. Natürlich habe ich aber so Momente, Digga, wo ich mir so, ich weiß nicht, wie heißt das? Regain oder irgendwas beim DM, weißt du? Das ist kein Farbstoff an sich, sondern die Haare werden dadurch wieder ein bisschen dunkler. Weißt du, aber du machst es heute drauf und es dauert so 4-5 Tage. Und wenn du es regelmäßig machst, dann dunkeln die wieder ab. Weißt du, das habe ich so gemacht, aber ich hatte dir auch schon erzählt, klar, so, dass ich so lichtes Haar habe. Da hat mir aber jetzt auch ein Arzt gesagt, das bleibt so. Also er geht nicht davon aus, dass ich jetzt, weil der hat gemeint, eigentlich ist Haarausfall so bis 40, 43 und dann bleibt das eigentlich. Ja, also so wie es da ist, 45. Der hat gemeint, du wirst da keine große Haare. Aber natürlich guckst du junge Leute an, die in der Blütezeit ihres Lebens sind. Und ich meine, wenn ich trainiere, dann natürlich auch, weil ich eine Schablone im Kopf habe. Und diese Schablone habe ich ja natürlich auch im Alterungsprozess, weißt du, weil du sagst, das ist optimal, das ist schön, das ist gut. Aber es beschäftigt mich schon. Also,
es wird halt 45 viel schwerer geworden, von Jahr
Basti.
Zu Jahr. Hey, 45.
45, Digga.
45.
Es ist so krass.
Das ist so krass. So 50. Ich war, im Alter hat mir nie was ausgemacht, bis ich 40 wurde. 40 war so, Alter, meine Eltern waren Mitte 30 und meine Eltern waren schon alte Eltern. Ne? Das heißt, meine Eltern, als ich geboren wurde, waren die Mitte 30. Als ich mich das erste Mal an sie erinnern kann, also so bewusst, war ich 4 oder 5. Da waren sie also so alt, wie ich jetzt bin. Und die waren für mich halt richtig alt. So, die waren einfach alt.
Ja.
Mein Opa, der ist ja immer im Anzug rumgelaufen. Ich hatte so richtig förmlichen, seriösen Opa. Ne? Mein Opa ist sogar wirklich in Anzug mit kurzer Hose rumgelaufen. Also er sah wirklich, der war super seriös. Und ich habe Bilder von ihm gesehen, als der 40 war, Bruder, der sah aus wie 70. Die Menschen altern ja auch anders jetzt, ne? Das hat sich ja auch geändert. Also das wird, wenn du dir Talkshows aus den 70ern anguckst und da sitzen 30, 40-jährige Leute in unserem Alter, sehen die aus wie 60. Und
ja,
das hat, man weiß gar nicht genau, woran das liegt. Also es wird vermutet, höherer Alkoholkonsum. Früher hat ja fast jeder getrunken. Was heute, also man hat früher halt, das kannst du nicht für jeden Menschen anwenden, aber der Alkoholkonsum war deutlich höher. Und das war auch gesellschaftlich viel, viel gebräuchlicher, dass man abends einen Sherry getrunken hat oder so. Und Rauchen natürlich veraltert einen. Plus, dass man, also mein Opa wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, ein Workout zu machen oder sich im Fitnessstudio anzumelden. Das gab es ja auch in den 50er Jahren und der Art und Weise gar nicht.
Ja, ja.
da hat man so Turnverein oder auf dem Fahrrad fahren oder so, aber so richtig organisierten Sport irgendwie in, also Fitnessstudios sind, glaube ich, ein Ergebnis der späten 60er, frühen 70er Jahre. Davor gab es sowas nicht mehr.
Mhm. Ja, ich glaube auch. Also ich fand diesen Punkt, ich musste vorhin gerade echt lachen, als du das mit dem Anzug gesagt hast, weil ich so manchmal mir denke, Bro, wie ziehst du dich an, du Opfer? Weißt du? Also so nein, dass ich mir selber sage, ja gut, okay, ja, ich komme aus dem Hip-Hop, weißt du, so so Breakdance, und das war so, das ist ja für mich so ein Lifestyle-Ding, so manchmal so ein bisschen breiter anziehen, Baggy und alles. Aber dann kommen manchmal so Momente, gestern bin ich durch Köln gelaufen und hab mir dann auch so ein paar Läden bin ich stehen geblieben, weißt du, so Anzug, dann bin ich da in diese Abteilung rein. Ich habe ja zu Hause 4, 5 Anzüge, aber so, wann kommt der Moment, wo man sagt, so, jetzt reicht's, ich werde jetzt seriös, weißt du, und ich fange jetzt an, nur noch einen Anzug zu tragen. Ich werde jetzt nur noch, also so, weißt du, dass du diesen Switch machst, oder? Ich glaube, es gibt auch Momente, das fand ich mal sehr interessant, dass ältere Menschen oft einfach nur Brauntöne, Grautöne,
stimmt,
oder so Pastellfarben.
Das klassische Oma-Beige. Oma,
ja,
beige.
Genau. Dass die irgendwann anfangen, sich nicht mehr trauen, so Farben oder, also, auf der einen Seite hieß es, dass es so ein Spiegelbild deines inneren Ichs ist, also die Freude, die dann weg ist.
Ja,
fand ich aber ein bisschen komisch, weil ich mir denke so, Alter, ich kenne so viele Omas, die sind in ihrem typischen Beige, aber das sind die lustigsten Frauen, und die ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber dass man halt irgendwann sagt, ja, die Farben gefallen mir jetzt mehr. Nee, die finde ich jetzt toller. Wobei ich das ja schon sehr cool finde. Letztens habe ich eine Oma gesehen, die hatte, ey, die war 75, Alter, die hatte so eine rote Brille, so ganz schrille Haare, ein geiles Kleid, und da habe ich mir aber gedacht, so, wie geil ist die denn, Alter? Und die hat so einen Spruch nach dem anderen geklopft. Weißt du? Die war
es
noch
gibt
so
richtig coole alte Leute, ja. Mhm. Ich hatte bei mir im Park auch immer eine Oma, die immer mit ihrem Rollator, der Hund war blind und taub. Also keine Ahnung, was der überhaupt noch, weil sie hat wirklich gar nichts mehr mitgekriegt. Der war aber süß, der sah total gesund aus, der Hund. Den hat die auch mega gepflegt, aber der saß halt vorne in ihrem Rollator drin. Hatte so, wie nennt man diese Hunde, Papillon oder so, hatte so Schmetterlingsohren, so riesige Ohren. Boah, hat aber nichts gehört und nichts gesehen. Total niedlicher Hund. Und die Oma war so eine richtig robuste, weißt du, so, die war auch immer lustig, hat immer so Sprüche rausgehauen. Ja. Und irgendwann war dann Corona-Zeit und dann war sie draußen ohne Maske. Und dann, weiß ich noch, war ich im Park spazieren, dann kam einer vom Ordnungsamt, der sagte, ja, dann müssen wir ja die Maske aufziehen. Und dann auf einmal springt die auf und sagt, der hat mir an den Busen gepackt, der hat mir an den Busen, kein Scheiß. Und ich dann so, bin dann noch rübergegangen, dann ist der Typ abgehauen. Ich sag, hat der ihn an Busen gepackt? Nee, das will, sag ich immer, wenn ich einen weghaben will.
Du so, aber ich, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne mal an den Busen fassen.
Ja, ich würde Ihnen gerne, können Sie damit eine Melone kaputt hauen? Können Sie damit eine Melone kaputt hauen?
Ey, aber das ist ja, coole Oma. Aber Basti, guck aber doch mal. Bro, wir in 20 Jahren, Bruder, oder ja, in 30
Alter,
Jahren, weißt du, ich meine.
Das Rentnerbeige steht schon am Horizont, Ötze. Dann gehen wir beide zu C&A und kaufen uns so beige Hosen. Und so ein gestreiftes Hemd und darüber ein Jackett mit Einstecktuch, das wär's.
Aber glaubst du, weil ich glaube, unser Grundcharakter wird ja der gleiche bleiben. Weißt du, dass man einen Spruch klopft, lustig ist. Deine Sichtbarkeit wird weniger, weil du ja im sozialen Gefüge unsichtbarer wirst. Bist du ja, wenn du älter wirst, bist du unsichtbarer.
Leider wahrscheinlich schon.
Leider, ja, also es klingt hart. Dass ich hatte dieses Mal vor 50 Folgen oder so gesagt, dass ich mal durch Karlsruhe gelaufen bin und da war so eine Oma, auch mit dem Rollator, die ist so an mir vorbei. Ich glaube, wir sind über die Ampel gegangen beide. Und die hat dann einfach auf den Boden geguckt, ist gelaufen und dann habe ich mir, und dann sind so jüngere Leute, glaube ich, ich muss mich nochmal dran erinnern, Ich glaube, jüngere Leute, die haben die gar nicht beachtet. Weißt du, wir bekommen ja nochmal einen Blick. Du bekommst ja einen Blick.
Ey, der Moment kommt auf jeden Fall, wo das letzte Mal dich jemand anguckt, im Sinne von, dass du ein sexuelles Wesen bist oder so.
Nee, ja.
Also bei mir ist das schon lange her, aber selbst, ja, oder überhaupt eine Aufmerksamkeit, ja.
Ja, diese Aufmerksamkeit, also lass mal das Sexuelle weg. Ich glaube einfach nur diese Aufmerksamkeit, dass wenn du läufst, guck mal, auch so, wenn du über eine Straße gehst oder halt auf dem Gehweg bist und jemand richtig Altes kommt dir entgegen, dann ist in deinem Kopf so, okay, ich mach Platz, so dass die Person gut durch kann. Aber so dieser Blick, diese Person in die Augen zu schauen, zu sagen, grüß Gott oder guten Tag, es ist eher selten, weißt du? Jetzt nur mal zu grüßen, das ist ja sowieso selten geworden, aber ich glaube, das macht etwas mit dir.
Ey, total. Ich glaube, dass ganz viele alte Menschen, die keine Angehörigen haben oder so, in der Gesellschaft völlig untergehen, nicht mehr wahrgenommen werden. Dann sind Leute in ihrem normalen Lebenswandel. Ich habe das selber bei mir schon ermittelt. Ich war letztens in der Apotheke. Vor mir waren an jeder Station standen drei alte Damen. Also drei alte Damen waren in der Apotheke und beschäftigten die drei Mitarbeiterinnen. Und redeten halt einfach Zeug, was mit der Apotheke gar nichts zu tun hatte. Und dann war ich auch erst ungeduldig, dachte, oh meine Güte, jetzt labern die voll und ich brauche schnell mein Medikament, was ich hier holen wollte. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch, ja, für eine ältere Dame, die vielleicht keine Kinder hat oder keinen Kontakt zu ihren Kindern hat und vielleicht nicht viel Sozialkontakt hat, so doof das jetzt klingt, sind diese 10 Minuten Smalltalk in der Apotheke vielleicht das einzig nette Gespräch, was sie an dem Tag hat.
Ja, oder an der Kasse.
Auch das,
dass
ja.
Man sich dann so aufregt, dass die dann noch irgendwie sagt, ja, die habe ich gekauft, weil ich wollte mir heute das und das zu essen, und man ist hinter ihr oder hinter ihm und denkt sich so, Alter, mach jetzt hinne, weißt du, so, ich muss jetzt noch da und da hinfahren, aber du hast recht, vielleicht ist das einzige Gespräch, was die Person an dem Tag hat.
Ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Mitgefühl wäre uns, glaube ich, allen, würde uns allen ziemlich gut stehen in solchen Situationen. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich davon frei wäre. Also in der Apotheke habe ich auch erst 2 Minuten lang gedacht, Digga, meine Fresse. Jetzt fängt die noch an, irgendwelche Fotos aus ihrem Portemonnaie zu holen. Scheiße. Und weißt du, wo du denkst, Alter, ich will nur was kaufen. Ich will jetzt hier keinen Gesprächskreis bilden. Aber dann im Nachhinein habe ich auch gedacht, was für ein Arsch bist du eigentlich? Die Frau freut sich einfach, dass sie da mit der Apothekerin reden kann. Apotheken sind ja eines der Hauptanlaufstellen für ältere Leute. Da werden wir eines Tages auch stehen, du und ich. Da hole ich dann meine Rheuma-Medikamente, du holst deine Haarlotion, wir stehen dann nebeneinander und sagen, wissen Sie noch, als ich damals bei Bratwurst und Baklava war, mit Özcan Kosa.
Ja, das waren noch Zeiten. Und ich rede dann immer mehr Schwäbisch, weißt du, je älter ich werde.
Genau,
das ist schwäbisch, und sage, das darf ja wohl nicht wahr sein, Junge. Alter, ich war mit einem Kumpel vor ein paar Tagen in der Apotheke. Oder, ja, nee, schon 2 Wochen her, glaube ich. Ja, ich muss noch zur Apotheke. Der ist ein bisschen älter als ich, der ist so 50. Dann hat er so, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, weißt du, kennst ja so, du stehst selber in der Apotheke, guckst dir irgendwelche, während er da halt vorne ist, guckst dir irgendwelche Sachen an. Digga, auf einmal kommt der Typ mit so einer Tüte und sagt dann zu ihm, ja, 169,50 €. Und er so, nee, das ist schon bezahlt. Und dann hat er gesagt, ah, haben Sie da die Nummer? Und dann hat er so telefoniert und dann hat er diese Zahlungsbescheinigung gezeigt. Hab ich gesagt, Alter, was hast denn du gekauft für 169? Und er so, Gras. So, was? Der so, ich habe Schlafprobleme und ich will keine Chemie nehmen. Digga, dann kriegt er von der Apotheke, Digga, richtig krasses Weed. Und hat dann so, aber in so Döschen, so richtig so, die dann so.
Ja, professionell aufbereitet, ja.
Ja, so richtig, der so, das ist das beste Zeug, was ich in meinem Leben geraucht habe. Und das ist mir, aber erst so im Auto, weißt du, sagte, und dann macht er das auf und ich bin so, oh mein Gott, krass, Auto, hey, hier Polizei. Und er so, Özcan, ich habe ein Rezept. Weißt du, ich fand es so krass, Digga.
Wir hatten auch jemanden auf unserem letzten Festival dabei, der medizinisches Gras dabei hatte, für sich natürlich. Wir haben nur ganz zufällig mal mit eingeatmet. Und er hatte aber, du kannst verschiedene Stufen angeben. So wie wenn du dir Magic Mushrooms in Amsterdam kaufst, kannst du auch sagen, ich hätte gerne eins. Also leichte Halluzinationen und ein kleines bisschen irgendwie, die Musik klingt anders. Oder ich hätte gerne 10. Ich bin ein Godzilla, der auf einem Regenbogen nackt tanzt. So, das ist ungefähr
die Range,
die du
hast. Ich will meine Jugendzeit aus, für immer aus meinem Gedächtnis löschen.
Genau. Und ja, er hatte Zedergras mitgebracht. Von, also das Härteste, was sie hatten. Und wir saßen da alle nach einem Zug so, oh mein Gott, der Shit ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und das war zu hart. Das ging nicht. Also wir mussten, er hat dann auch die Hälfte irgendwie weiter vergeben oder so. Also natürlich an einen anderen medizinischen Nutzer. Weil das war für uns alle, die wir nur reine Gelegenheits ganz selten mal Kiffer sind, war das viel zu heftig. Das war halt richtig potentes Zeug.
Darf ich nochmal ganz kurz betonen, dass du ja
natürlich,
durch das
natürlich
passive Einatmen
passives
in Gegenwart
Einatmen
dieses Menschen erst gemerkt hast, wie stark das war.
Absolut.
Es war,
ja.
Darauf wollte ich noch ganz kurz hinweisen.
Das möchte ich auch darauf hinweisen. Das ist absolut richtig. Hast du dir eigentlich die Empfehlung angeschaut, die ich dir letzte Woche gegeben habe?
Nein,
hast du nicht
es
gemacht,
tut mir
ne?
so leid, Basti. Ich bin nicht dazu gegangen.
Du musst es tun. Ja. Also ich habe es schon bei Alliteration empfohlen, deswegen wird es für manche redundant sein. Ist mir aber scheißegal. Ich habe die beste Dating-Show der Welt entdeckt. Ich will keine Diskussion darum führen. Ich habe in meinem Leben noch nie Dating-Shows geguckt. Also dementsprechend kann ich gar nicht beurteilen, ob es die beste ist. Aber auf jeden Fall das lustigste, herzlichste und süßeste Format, was ich je gesehen habe. Love on the Spectrum, also Liebe auf dem Spektrum. Es geht um Dating für Menschen mit Autismusstörung oder mit Autismus. Und man nennt das ja Spektrum, weil Autismus eine sehr breit gefächerte, im Englischen sagt man Disorder ist, also ein sehr breit gefächertes, ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen Erkrankung nennen würde, aber es ist auf jeden Fall eine psychologische Auffälligkeit, ne, der Autismus. Und es gibt halt Menschen, die sind schwer. Was alle Autisten verbindet, ist, dass sie eine andere Wahrnehmung der Wirklichkeit haben und einen anderen Ausdruck und eine andere Kommunikation von Gefühlen. Das kann alles Mögliche heißen, aber für viele ist es einfach so, dass sie zum Beispiel Doppeldeutigkeiten nicht so gut verstehen können, dass ihr Ausdruck von Emotionen so ist, dass wir als Menschen ohne Autismus das missverstehen können und auch, dass sie teilweise Probleme damit haben, die Äußerungen und auch die Emotionsäußerungen von anderen gut zu deuten. Und da werden ganz unterschiedliche Beispiele gezeigt und die sind, diese Serie oder diese, es gibt mittlerweile 4 Staffeln oder 5 Staffeln bei Netflix, ich habe jetzt die ersten 1,5 gesehen. Die ist so außergewöhnlich, weil sie die Leute nicht vorführt. Das ist jetzt nicht wie der Schweinebauer Michael, der verliebt sich in die süße Rosi und dann werden die irgendwie, oder weißt du, so frauentauschmäßig, dass sie da als Idioten dargestellt werden. Sondern es ist sehr respektvoll, es ist sehr herzlich. Man merkt, dass die Macher auch, sagen wir mal, mit den Akteuren sympathisieren. Und es ist einfach so süß, weil was alle miteinander vereint ist, dass die meisten schon so, die dort gezeigt werden, zwischen 20 und 40 sind und wenig bis gar keine Dating-Erfahrung haben. Und dann, und da gehen die halt auf Blind Dates und üben vorher halt Gespräche, zum Beispiel mit ihren Geschwistern, wie man ein Gespräch führt, weil das ist was für viele Menschen auf dem autistischen Spektrum schwierig ist, weil die oft entweder sehr, sehr schwankende Gedanken haben oder sich auf eine Gesprächsführung nicht einstellen können. Weil Gesprächsführung bedeutet ja, ich sag was und du reagierst darauf und dann reagiere ich wieder darauf. Und das ist für Autisten manchmal sehr schwierig. Und das ist einfach eine der süßesten Situationen, wenn einer sich hinsetzt und er trifft sich mit einem Mädchen, das hat Trisomie 21, Tanner heißt er, und Tanner ist der positivste Mensch aller Zeiten. Er ist einfach nur der glücklichste, der kommt in der zweiten Staffel vor, der glücklichste, positivste Typ aller Zeiten. Und dann sitzt er da und sagt zu ihr, do you like lions? Do you like tigers? Do you like parrots? Do you like birds? Do you like squids? Do you like whales? Oh, und er geht einfach so eine Liste von Tieren durch und redet einfach alle runter. Und ich meine wirklich 100 Tiere. Und sie sagt immer yes, 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 yes. Und du sitzt da und denkst so, Tanner, lass sie doch mal einen Satz sagen. Lass sie doch irgendwas sagen. Und dann sagt er ganz am Ende, I have a feeling we are fitting really good together. Das ist so süß.
Also ich habe, ich hatte mal ja mal ein Interview, das hatte ich dir doch mal erzählt, mit einem Autisten, der Comedy nicht versteht. Weil das war mit SWR, mit dem SWR war das. Und gibt's, glaube ich, auf YouTube noch. fand ich auch sehr interessant. Er hat mir das dann auch erzählt, dass Autismus ist jetzt nicht das, was man sich denkt. Ich fliege jetzt mit dem Hubschrauber über Köln und kann dann alles nachzeichnen mit jedem Fenster und Fensterrahmen und den Gardinen. Er sagt halt, das sind halt so, davon gibt's weltweit eine Handvoll. Aber er meint halt, für ihn ist so, wenn er Comedy anguckt, lacht er nicht, weil er die Tragödie eigentlich darin sieht, von der Geschichte.
Zum Beispiel, ja. Es ist eine andere Wahrnehmung von Informationen.
Genau, eine andere Wahrnehmung. Und das fand ich so interessant. Aber das, was du gerade erzählt hast, ist so süß und so schön, weil die diesen Filter nicht haben. Also, ich muss dem anderen gefallen. Ich kann nicht wirklich sagen, was ich denke. Weißt du? Das ist doch oft so, wenn wir einen Menschen kennenlernen, jetzt nicht
zeigen
falsch
wir uns
verstehen.
Von ich unserer mein, besten Seite. Ja,
ja, du zeigst
gar nicht
sich,
mit der
ja,
Realität übereinstimmen.
Genau, aber er ist so, ich frage sie jetzt, was für Tiere sie toll findet. Und dann hat er so seine Liste, weißt du? Und das ist doch
alle.
So echt. Das ist doch so
das
echt.
Ist total
das
echt.
Ist doch,
und auch seine Begeisterung für sie ist total echt. Und, aber das bringt die halt auch, da sind so Situationen drin, die einfach so herrlich schräg sind. Dann gibt's einen, der heißt Connor, der ist sehr zurückgezogen und sehr ruhig. Und dann geht er zum Blind Date. Also so, nicht Blind Date, sondern wie heißt Speed Date, wo man nur 5 Minuten hat. Und dann sitzt ihm halt immer gegenüber ein Mädel und du siehst schon in seinem Gesichtsausdruck sofort, ob das jetzt was wird oder nicht. Also so deutlich kann man das wirklich bei niemandem sehen, außer wie bei Connor. Und er hat die Liste vor sich mit den Namen und daneben Yes or No. Also man soll ankreuzen, ob man weiter mit der Person Kontakt haben möchte nach diesem Speeddate oder nicht. Und die Liste liegt halt direkt vor ihm und vor ihr liegt auch die Liste. Und natürlich ist der Plan, dass die Leute das Speeddate machen, dann vom Tisch aufstehen und dann ihr Kreuzchen setzen, ja, die Person möchte ich wiedersehen. Und er sitzt da mit einer, sie redet mit ihm und dann sagt er so, do you like nature? Und sie sagt, ah no, I'm more a city person. Und er guckt sie an, beugt sich runter und macht einfach über ihren Namen no.
Nein, scheiße.
Und schreibt daneben in so einer Notiz, doesn't like nature. Und dann, sie guckt so völlig irritiert, steht dann auf, geht und dann sagt der Regisseur so, Connor, hast du no angekreuzt, während sie noch da war? Und er so, soll ich das nicht machen? Und er sagt, naja, also es könnte schon sein, dass das für sie verletzend ist, wenn du siehst, dass sie nicht will. Oh mein Gott, ich hab gewusst, ich hab was falsch gemacht. Und das ist so
süß. Nein.
Das ist so
süß. Verstehst du, weil für ihn ist jetzt so, er sieht das Logische. Er sagt, ich frag sie jetzt etwas. Und wenn sie sagt nein, dann sagt er, ah, okay, dann kommt sie ja für mich gar nicht in Frage. Nein.
Klar.
Aber
das würdest du ja als Mensch, der anders denkt als ein Autist, du würdest ja nie auf die Idee kommen, dann in dem Moment vor den Augen der Frau no anzukreuzen. Das würdest du einfach nicht tun. Sondern du würdest ja die Stufe weiterdenken. Und das ist halt, also das zumindest, wenn man die Serie schaut, ist das eins der Dinge, wo du merkst, da haben Autisten ein Problem mit Empathie und sich in andere Menschen Positionen hineinzuversetzen. Weil du würdest ja jetzt als nicht autistischer Mensch denken, okay, ich will diese Frau auf keinen Fall wiedersehen, weil sie entspricht nicht meinen Wertvorstellungen oder was, die macht nicht das, was ich möchte. Die hat keinen Bock auf die Aktivitäten, die ich will.
Ja.
Also warte ich, bis die weg ist, kreuz Nein an und damit ist erledigt. Aber er denkt so, ja, die sitzt hier noch, egal, ich mache jetzt einfach mal Nein.
Oder du sagst, ich kann bestimmt drüber hinweg gucken und es wird schon irgendwie klappen. Basti, warte mal, ich nehme mal ganz kurz einen Schluck Wasser, weil ich habe das hier auf dem Tisch und dann muss ich dir ein Kompliment machen. Okay? Du kannst dich schon mal drauf freuen.
Wow, jetzt freue ich mich aber jetzt schon richtig drauf. Was kommt denn jetzt? Jetzt bin ich aber aufgeregt ein bisschen.
Also, ich habe deine Videos gesehen von Hotel Matze. Die fand ich richtig cool, Alter.
Danke. Das ist aber nett.
Fand ich richtig cool. Erstens Hotel Matze, er macht das ja wirklich, da tischt man ja richtig auf. Also da öffnet man sich ja komplett.
Warst du schon mal da?
Nee. Ich habe ihn mal kennengelernt. Er hat auch gemeint, dass er auf jeden Fall... dass wir mal was machen, aber er plant ja auch lange Zeit im Voraus. Ich war noch nie da und er hat gemeint, er wird auf jeden Fall, weil wir hatten auch nochmal Kontakte ausgetauscht und ich glaube, gegen Ende des Jahres hat er da was eingeplant gehabt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ist ja auch egal, ob er mich einlädt oder nicht. Oder ob wir da mal so zusammenkommen. Ist ein tolles Format, was er macht. Und ich fand das mit dir richtig nice. Also ich fand das das Video mit Geber und Nehmer fand ich richtig cool. Und dann natürlich auch so diese familiären Sachen, die du da erzählt hast. Aber ja, da warst du mal so der Basti. Weißt du? Nicht so Walross Arschloch lecken mit und so. Weißt du, du warst so der echte, also du bist ja Walross Arschloch lecken, ist ja der echte Basti. Also, du bist ja der Typ, der dann über den Zoozaun klettert und dann halt dort Arschlöcher leckt.
Arschlöcher leckt, ja, das mach ich schon.
Aber
ja,
also. Nein, das war so ein ruhiges Öffnen von sich selbst. Und das fand ich cool.
Das ist aber nett, also, danke. Ja, ja. Ich bin über das Feedback von der Folge auch erschlagen worden. Also bei Hotel Matze gehört ja zu den mit Abstand größten deutschen, deutschsprachigen Podcast, wahrscheinlich der größte deutsche Interview-Podcast, also wo immer ein anderer Gast ist. Matze macht das, wenn du da jetzt auch mal sein wirst, der macht das wirklich gut, weil der dir so ein sehr angenehmes Gefühl gibt, eine sehr angenehme Stimmung schafft, in der man dann auch bereit ist, private Sachen zu erzählen, vielleicht auch ein bisschen mehr, als man sie sonst erzählen würde. Mhm. Und für mich war es so, ab einem bestimmten Punkt, ich habe mich natürlich vorher gefragt, so wie sehr soll ich jetzt auf seine Fragen ehrlich antworten? Und ja, zum Beispiel darüber zu sprechen, dass meine Eltern sehr schwierige und teilweise kalte Menschen waren, das habe ich ja nie getan. Nie, niemals. Mhm. Und das jetzt im Rahmen von so einem großen Podcast zu tun, war schon eine bewusste Entscheidung, weil ich auch dieses ganze Lehrerkind-Ding und so mal irgendwie auch hinter mir lassen wollte. Ich habe immer noch alles gut mit meiner Familie, aber trotzdem war es nicht leicht, so aufzuwachsen. Und dieses Geber- und Nehmer-Ding, was du da gesehen hast, da haben sich, glaube ich, sehr viele Menschen mit identifizieren können. Weil ich halt gesagt habe, dass ich in allen Beziehungen, in denen ich war, Liebesbeziehungen sowie auch Freundschaftsbeziehungen, eigentlich immer der war, der gegeben hat. Und der sich Mühe gegeben hat und der Aufwand betrieben hat. Und dass ich immer irgendwann in Ungleichgewicht geraten bin, weil mein Gegenüber, meine Partnerin oder so, das nicht zurückgegeben hat in der Art und Weise, wie ich es gebraucht hätte. Und das dann immer schiefer wurde und immer schiefer. Und ich irgendwann der war, der einfach alles gemacht hat. Und da haben wahnsinnig viele Leute mit resoniert. Also
das war so
wahnsinnig
gut. Es war, also ich fand das Bild sehr schön. Es war auch, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil im Türkischen sagt man, der Geber ist der halt hinhält und der Nehmer ist der rein. Weißt du?
Ja, das ist schön. Ich bin ja, klassischer Hinhälter, ja, das ist richtig.
Ja, nee, aber es war also auch berechtigt, dass du da so ein positives Feedback bekommen hast, weil ich glaube, es ist nicht einfach, sich zu öffnen. Ich glaube, es ist auch nicht einfach, Geschichten aus der Vergangenheit, die man so zusammengepackt hat und verstaut hat, wieder auszupacken einfach. Weißt du? Weil man oft damit so Negativität assoziiert oder halt gewisse Geschichten halt wieder oder Gefühle, Emotionen wieder hochkommen. Und fand ich richtig geil. Ich bin ja jetzt, das darf ich ja jetzt sagen, ich bin jetzt regelmäßig in der Psychotherapie auch. Also ich mache das jetzt weekly und das ist so gut, Alter. Also es ist wirklich gut, Basti.
Also das glaube ich auch, dass viel mehr Menschen das machen sollten. So, ne? Ich habe das ja punktuell auch gemacht. Im Moment mache ich es nicht, aber immer wenn ich das Gefühl hatte, ich bräuchte das als Unterstützung, hat mir das sehr geholfen.
Ich habe gemerkt, es war so, ich habe es jetzt auch gebraucht, aber für mich habe ich jetzt gemerkt, dadurch, dass ich glaube, dass ich die richtige Person gefunden habe, auch für die Therapie, mit der ich spreche, es geht nicht nur darum, um diese eine Stunde, die du mit dem Therapeuten hast oder mit der Therapeutin, Es geht darum, was es mit dir macht und du die Zeit zwischen den Sitzungen hast, um darüber nachzudenken, was zuvor alles passiert ist. Und ich mache mir jetzt Notizen immer und ich merke, Digga, Sachen, die mich, welche ich auf der Bühne verarbeite, wie viel ich eigentlich schon auf der Bühne mit einem Lächeln wegerzählt habe, was aber im Grunde genommen eigentlich sehr sich sehr auf meinen Charakter, auf meine Ängste, auf meine Unsicherheit ausgewirkt hat, Alter. Weißt du? Das ist so interessant, und ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Auch, ich glaube, wirklich über einen sehr langen Zeitraum möchte ich das beibehalten. Es ist Wahnsinn, Alter.
Ich glaube, dass viel mehr Menschen Therapie machen sollten, weil wir alle in unserem Alltag dazu tendieren, Dinge, die uns sehr beschäftigen oder die in uns sind, und wegzudrücken, weil wir funktionieren müssen. Wir müssen im Sozialen funktionieren, wir müssen in unserer Beziehung funktionieren, wir müssen in unserem Job funktionieren. Und sich damit auseinanderzusetzen, weil jeder von uns hat Unsicherheiten, jeder von uns hat Baustellen, jeder von uns hat Schmerzstellen, blaue Punkte, Wundepunkte. Und Therapie, wenn man das Glück hat, jemanden zu finden, der einen dabei unterstützt, hilft auf jeden Fall, damit umzugehen. Auf jeden Fall.
Guck mal, Bruder, ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel. Ich habe eine Nummer, die habe ich bei Nightwash erzählt. Wenn mein Vater zum Elternamt gegangen ist, habe ich seine Taekwondo-Klamotten schon an den Eingang gestellt. Weißt du? So, wenn er nach Hause kam, meine Mutter war schon an der Glocke, ding, 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 weißt du, round one, fight. Meine Schwestern haben so die Runden angezeigt. Und ich tue das, ich habe jetzt keine Schläge bekommen, aber ich hatte Angst, zum Beispiel. Und interessant fand ich, dass, und das wurde mir jetzt bewusst, dass zum Beispiel meine Schwester, welche 2 Jahre älter ist als ich habe noch eine jüngere Schwester, sie war immer die gut in der Schule war. Sie war die Erste, die natürlich auf die Schule gegangen ist. Also ich war ja noch im Kindergarten, dann kam sie auf die Realschule, dann hieß es, oh, deine Schwester ist auf der Realschule, deine Schwester hat gute Noten, deine Schwester ist so. Und ich war halt das Gegenteil. Ich war das halt nicht. Und dann hieß immer, ja, aber deine Schwester ist so und du bist so. Warum ist deine Schwester gut und du bist nicht gut? Warum baust du immer Scheiße? Warum gehe ich zum Elternabend, zu deinem Elternabend, und dann erzählen die Eltern immer, wie schlimm du bist, die Lehrer immer. Und bei deiner Schwester haben wir das nicht. Und dann kam der Gedanke auf, auch in dieser Sitzung, dass ich immer Zuneigung oder Liebe oder Aufmerksamkeit oder positive Sätze mit Leistung verbunden habe. Mhm. Verstehst du? Also ich habe immer gedacht, ich muss etwas leisten, ich muss besser sein, dann kriege ich erst Lob. Dann wird mir mal auf die Schulter geklopft. Und das war jetzt einfach nur so ein Gedanke. Und dann musste ich voll lange nach dieser Sitzung so über viele andere Lebenssituationen nachdenken. Und dann war ich so, boah, das macht schon irgendwie Sinn. Also ich hatte jetzt nicht viele Sitzungen und es wäre jetzt auch dumm zu sagen, das ist jetzt der Kernpunkt, weißt du? Also, aber nur, dass ich jetzt darüber nachgedacht habe, hat schon einiges verändert, Digga, in meinem Kopf. Weißt du? Ich fand das wirklich interessant. Fall.
Also ich weiß, was du meinst, Liebe mit Leistung zu verknüpfen. Das ist so ein Muster, das, glaube ich, oft Menschen haben, die aus so einem Haushalt kommen, wo Vergleiche von den Kindern gemacht wurden. Also wo man ein Kind hatte zum Beispiel, das besonders leistungsstark ist, und dann die Eltern das so immer wieder zum Thema machen, warum die anderen nicht so sind. Und ich glaube, das glaube ich wirklich ganz fest, und das ist auch in meinem Leben so, die ersten 10 Jahre unseres Lebens sind so unendlich entscheidend für alles, was danach kommt. Also die ersten 10, 12 Jahre so, wo wir mit unseren Eltern ganz eng sind, wo wir noch nicht unabhängig sind, Prägung in Bezug auf, wie man Liebe bekommt, wie man Liebe geben kann. Was man braucht, was man nicht braucht. Ich glaube, diese Zeit ist für jeden Menschen unendlich bedeutsam. Und ich glaube schon, Carl Gustav Jung, also einer der ersten großen Psychoanalytiker, hat gesagt, dass die Liebe der Eltern etwas ist, das wir Menschen bis ins hohe Alter immer wollen und dem wir immer hinterher sind. Und ich glaube, dass das wahr ist. Ich glaube, dass selbst jetzt in unserem Alter von über 40 das Themen sind, mit denen wir uns immer noch beschäftigen und die immer noch Muster in unserem Privatleben ausmachen, warum wir Dinge so tun. Ich bin auch so ein Geber geworden, weil das bei mir zu Hause auch ein Stück weit so war. So, weil meine Eltern halt sehr, die waren keine Nehmer, aber die waren sehr distanziert und sehr, ich hatte einen Bruder, der hat wahnsinnig viele Probleme gemacht und deswegen war alle Energie auf ihm. So. Und ich lief immer so nebenher. Bei mir war es anders. Ich hatte jetzt nicht den, der super geleistet hat, sondern ich hatte jemanden neben mir, der so viel Energie gebunden hat, dass bei mir hieß es immer nur, ja, du machst es ja sowieso. Und deswegen habe ich sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und habe dann irgendwann geglaubt, Aufmerksamkeit bekommt man, wenn man besonders gut irgendwas bringt. Auch Leistung durch Liebe oder Liebe durch Leistung. Und das trägt man dann auch 30 Jahre später noch mit sich mit.
Also interessant finde ich halt so komplett, dass ich ja prinzipiell ein tolles Elternhaus habe und hatte auch damals als Kind. Weißt du, mit sehr viel Liebe, sehr viel Zuneigung, meine Mutter Rücken massiert, mein Papa hat mich immer wieder so gestreichelt. Weißt du, so diese, es war alles perfekt, aber dass so kleine Bausteine, so wie du schon sagst, in diesen ersten 10 Jahren, was es aber mit dir macht, einfach nur mit diese Gedankengänge, die man dann hat. Weißt du? Das wäre nochmal on top. Weil guck mal, meine Schwester, die ist halt so, bei mir ist halt so durch meine Aufmerksamkeitsprobleme, Digga, ich war halt in der Schule so ein Energiebündel. Ich konnte, wenn mich was nicht interessiert hat, ich habe einfach nicht aufgepasst. Dann war mir das scheißegal. Habe ich auf Blättern rumgemalt, hab rumgewippt, weißt du, ich konnte mich nicht drauf konzentrieren. Das hat mich verrückt gemacht, wenn ich dann da saß. Aber so interessant, was du sagst, mit dem Jung, hieß der, oder wie?
Carl Gustav Jung ist aber auch schon wirklich neu, also frühes 20. Jahrhundert. Aber ich glaube, der gehörte zu denen, die gesagt haben, dass die Aufmerksamkeit unserer Eltern etwas ist, das wir unser Leben lang wollen. Und das stimmt. Also ich glaube, dass das bis zu heute so ist. Also dass viele meiner Verhaltensweisen auch innerhalb meiner Beziehungen, meiner Freundschaften von meinen Erfahrungen aus meiner Kindheit kommen. Und es ist gut, das sich begreifbar zu machen, weil dann kann man halt auch daran arbeiten, wenn man begreift, warum man teilweise so ist.
Genau.
So,
ne?
Und das ist wirklich was mich jetzt auch immer noch beschäftigt, so, weil ich habe das erste Mal jetzt in 25 Jahren oder so, in denen ich Beziehungen mit Frauen habe, eine Beziehung, in der ich das nicht habe, in der ich das nicht, der ich nicht der bin, der bringt, macht, tut, sondern wo das auf einer Ebene ist. Und das ist das erste, und daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Und das ist total schön.
Ja, das ist
und
mega.
Und total wertvoll.
Ja. Und ich glaube, das ist ja dann auch so dieses Tankstellenprinzip, weißt du? Wenn du zu Hause tanken kannst, dann kannst du wieder rausgehen und Vollgas geben. Aber wenn dir zu Hause dann noch Benzin abgezapft wird, dann ist scheiße.
Dann ist scheiße. Das sagte Carl Gustav Jung, glaube ich, auch. Dann
aber nochmal, Carl Gustav Jung, was glaubst du, wenn wir uns jetzt zu dem hingesetzt hätten und gesagt hätten, hör mal zu, warum lecken wir Arschlöcher von Walrössen?
Dann hätte ich gesagt, weil ihr richtig kranke Dudes seid, aber geht doch mal auf Tour. Die Tickets könnt ihr übrigens jetzt kaufen. Für welche Termine heute? Weißt du es noch aus dem Kopf?
Also, natürlich weiß ich das noch. Es ist Berlin, Stuttgart und München.
Ja, genau richtig. Und zwar wann?
2026.
7. Oktober das gibt's aber, in Stuttgart, 4. November. In Berlin und am 24. November in München. Die große Bratwurst und Baklava Live-Tour, ihr könnt jetzt Tickets klicken.
Stopp, und noch eine Sache, ich glaube, das werden wir auch in den Shownotes, wird man den Link hoffentlich reinpacken. Und Ticketmaster, genau, ihr bekommt die Tickets über Ticketmaster. Genau, einfach Bratwurst und Baklava, Ticketmaster und dann zack, Tickets kaufen, wir freuen uns. Wir haben euch lieb. Basti ist noch auf Tour. Mit Game Changer, ich bin noch auf Tour.
VIP.
Genau. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns alleine besucht. Und ich würde jetzt mal sagen, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Jetzt gehen wir in den Zoo und die Walrösse besuchen.
Die Walrösse besuchen. Da gehe ich heute mal richtig ran. Das wird schön. Heute mit Zunge. Passt auf euch auf, bleibt gesund, Küsschen aufs Nüsschen und bis ganz bald bei Bratwurst und Baklava. Winke, winke.
Das schmeckt so nach Scheiße. Ciao.